Ja, liebe Gemeinde, ich frage heute mal ganz fröhlich zuerst mal in die Runde, wer von Ihnen ist denn zugezogen irgendwann mal? Ah, ein paar, auf einmal sind es ganz viele, genau. Und wer von Ihnen ist schon mal irgendwo ausgezogen aus der Heimat? Also das müssten die gleichen jetzt auf jeden Fall nochmal sein, aber vielleicht noch ein paar mehr. Ja, es sind noch mehr, tatsächlich. Es sind ja schön viele, die schon mal irgendwo weggezogen sind, die Heimat oder die Familie oder das Gewohnte zumindest für eine Zeit lang mal irgendwann mal verlassen haben. Im Grunde ist der Predigttext, den wir heute haben, genau aus dieser Perspektive geschrieben. Also mir war das sehr nahe beim Vorbereiten von der Predigt, weil ich bin ja jetzt auch nicht ursprünglich von hier, wie man in manchem vielleicht merkt oder wie man vielleicht auch weiß. Ich hoffe immer, dass ich nicht zu verklärt von meiner alten Heimat manchmal spreche und schwärme von den Schönheiten des Neckartals, aber die gibt's halt. Und am Freitagabend war ich mal wieder zu Hause in meiner alten Heimat und das war mal wieder ein besonderes Erlebnis, denn im Moment ist im Neckartal da unten gerade die Weinlese in vollem Gange. Die schönste Zeit im Jahr eigentlich. Das ist dann herrlich, wenn man dort vorbeikommt und die Weinberge sieht und alle hängen sie voller Trauben und da sind überall Gruppen im Wengert, die dann da in der Weinlese beschäftigt sind. Und ja, das ist einfach Leben, da ist was los, das ist Heimat, gell Margit? Das ist Heimat, Weinberg, ja. Ich habe natürlich auch ein paar ganz frisch gelesene Trauben dann mitgenommen, so als kleine Erinnerung hier mit auf die Alp. Die werde ich genießen heute Nachmittag und mich daran erinnern. Und wir haben am Freitagabend dann einen Lobpreisabend gespielt mit der Band in meiner alten Kirche, wo ich früher selber konfirmiert worden bin. Also ist ja auch Heimat, die Kirche. Das ist für mich die Kirche, wo ich sonntags immer oben auf der Empore gesessen bin bei den Gottesdiensten, wo ich den Blick von oben besser kenne als den von der Kanzel vorne. Wahrscheinlich die einzige Kirche, wo das so ist, dass ich den Blick von hinten so, ja, dass das einfach der gewohnte Blick ist. Und es war ein schöner Abend, ein Lobpreisabend, wo viele Leute da waren, die Kirche war voll. Es waren auch viele Bekannte da, also natürlich war es schön, mit meinen Musikerfreunden da mal wieder Musik zu machen, aber es waren auch dann im Publikum gar ganz viele alte Bekannte, Freunde aus meinem Hauskreis von früher und Wegbegleiter aus der Gemeinde von damals, auch Schulfreunde von damals, einfach eine Begegnung mit Menschen, die ich teilweise schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen habe. So ist Heimkommen, wenn man mal weggegangen ist. Und ein klein bisschen wehmütig ist das natürlich schon auch, weil man dann so ganz geballt an so einem Abend vor Augen geführt bekommt, was man eigentlich mal irgendwann hinter sich gelassen hat. Also was da alles mal war, das war ja mal alles Teil von meinem Leben, aber jetzt ist es nicht mehr. Es ist alles nur noch Vergangenheit, nur noch Erinnerungen, nur noch alte Bekanntschaften. Da wird einem wieder klar, was man auch schon im Leben hinter sich gelassen hat. Bei uns hauptamtlichen Pfarrern ist das ja normal. Da gehört es ja dazu. Also zwangsläufig muss man bereit sein, dass man die Heimatgemeinde hinter sich lässt. Bei uns Pfarrern ist es so, manchmal ist es auch bei Jugendreferenten so, bei Diakonen oder Missionaren ist es ja auch so, da gehört es dazu, dass ganz automatisch mit der Berufswahl feststeht, man lässt auch was hinter sich. Man weiß meistens nicht genau, was das alles bedeutet, wenn man sich für den Beruf entscheidet, was das so für Tragweite hat, kann man gar nicht überblicken. Aber ich weiß, dass auch im Leben von einigen hier in der Gemeinde das schon gegeben hat, dass man einen Einsatz gemacht hat irgendwo für Gott, ein Jahr oder so, ein freiwilliges Jahr oder sowas, eben auch mal Gewohntes hinter sich gelassen hat und dass man gemerkt hat, was das für ein Schritt sein kann, wirklich auch mal aus dem Gewohnten rauszugehen. Gehen ja jedes Jahr immer wieder junge Leute nach dem Abi in so ein freiwilliges Jahr ins Ausland und für die ist es oft gar nicht so einfach, weil sie gar nicht genau wissen, wie sie darauf reagieren, wenn sie jetzt mal weg sind zum ersten Mal von zu Hause. Manchmal sind es auch andere Gründe, die einen wegführen von der Heimat. Manche sind der Liebe wegen von daheim weggezogen. Kann ja auch sein. Manche hat der Beruf dazu gezwungen, dass man wegziehen muss. Gibt's auch. Jetzt müssen Sie aber keine Sorge haben, dass der Predigttext Sie nicht anspricht, wenn Sie jetzt noch nicht weggezogen sind. Hier aus Bernloch oder Meidelstetten oder Oberstetten. Wenn Sie schon immer hier gewohnt haben, dann ist das trotzdem ein Text für Sie und Sie werden merken, der wird Sie trotzdem ansprechen, aber vielleicht auf einer ganz besonderen Ebene. Aber die Perspektive vom Predigttext ist eben die von den Jüngern, die auch was hinter sich gelassen haben. Die sind nämlich auch weggegangen aus ihrer Heimat. Die haben das erlebt, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man was zurücklässt. Und die wissen auch, wie es sich anfühlt, wenn man mit ein bisschen Abstand darauf zurückblickt dann, wenn man zurückdenkt an das, was man da hinter sich gelassen hat. Wir haben heute nur einen ganz kleinen, kurzen Text, ein ganz kurzes Gespräch. Das führt Petrus, wie so oft, als Stellvertreter für die ganzen 12 Jünger, mit Jesus. Eine kurze Szene, die steht in Lukas 18, Vers 28 bis 30. Petrus sprach zu Jesus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das war's schon. Zwei Sätze. Ein von Petrus, ein von Jesus. Petrus sagt, wir haben das, was wir hatten, verlassen. Oder wenn man es ganz wörtlich übersetzt, wir haben unser eigenes verlassen, unser Eigentum. Das hat Petrus hinter sich gelassen. Das, was sein eigenes war. Und ich glaube, Jesus weiß sehr wohl, was die Jünger auf sich genommen haben, als sie sich ihm angeschlossen haben, als sie Nachfolge, den Schritt zur Nachfolge gegangen sind. Das eigene, das, was sie sich aufgebaut haben in den Jahren davor, das, was ihnen Sicherheit geben sollte, das, was ihre Pläne waren für ihre Zukunft, das, was die Beziehungen waren, die gewachsen sind, das ist eine ganze Menge, was diese Jünger da hinter sich gelassen haben, finde ich. Also ist manchmal schon sehr beeindruckend, was die alles hinter sich gelassen haben. Und manchmal fragt man sich, wie die das tatsächlich geschafft haben. Wofür lassen die alles das zurück, die Jünger? Wenn man in unserem Text reinguckt, dann ist es eine kleine Wendung, die das Motiv zeigt, was die Jünger dazu gebracht hat, ihr ganzes eigenes, ihr Eigentum zurückzulassen. Da heißt es nämlich, niemand, der Haus, Frau und das alles verlässt, um des Reiches Gottes willen. So sagt Jesus, um des Reiches Gottes willen. Für das kommende Reich Gottes haben sie das Irdische hinter sich gelassen. Ich weise absichtlich auf diese kleine Wendung hin, weil ich sie für wichtig halte, dass wir verstehen, dass wir einordnen können, worum es hier eigentlich geht. Es geht nämlich in dem Fall nicht darum, dass man weggezogen ist, weil die Firma einen dazu gezwungen hat. Und auch nicht, weil die kirchliche Dienstordnung das so will, so wie es bei mir halt ist. Und auch nicht, weil sie weggezogen sind, weil sie das immer schon doof fanden, in so einem provinziellen Nest zu leben. Ob Kapernaum oder Bernloch, es gibt immer wieder so Leute, die ziehen einfach auch weg, weil sie sagen, ich will hier weg. Das ist in dem Fall nicht der Grund. Ihr Grund ist ein anderer. Oder jetzt gerade in diesen Tagen hören wir ja auch immer wieder, dass nach Gründen geforscht wird, warum Menschen ihre Heimat sich verlassen, wenn es um die Flüchtlingsfrage geht. Ich habe so viele Predigten zu diesem Text gelesen, wo es auch um die Flüchtlinge ging. Und der gemeinsame Punkt war eben das, dass man sich ja überlegt, warum flüchten die denn? Warum machen die das? Warum lassen die ihr Haus, ihre Verwandten, ihre Familie hinter sich? Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Ist der Grund, dass sie Angst haben um ihr eigenes Leben? Oder ist bei manchen vielleicht doch eher die wirtschaftlichen Gründe, dass sie in ein Land kommen, wo man eben besser verdient und wo man sich mehr erarbeiten kann? Oder ist der Grund, dass sie religiös oder politisch verfolgt werden? Es sind unterschiedliche Gründe. Und der letzte trifft am ehesten den die Jünger auch haben. Der Grund bei den Jüngern ist um des Reiches Gottes willen. Deshalb sind sie gegangen. Deshalb haben sie die Heimat hinter sich gelassen, weil Jesus sie gerufen hat, weil sie, um das Reich Gottes mit ihm zusammen aufbauen zu können, zumindest eine Zeit lang sie ihre Heimat hinter sich lassen müssen. Nicht für immer übrigens. Also der Petrus geht nach der Kreuzigungsgeschichte wieder zurück in seinen Heimatort. Das ist für ihn völlig klar, dass er wieder zurückgeht. Dort, wo seine Verwandten noch sind, in seinen alten Beruf, er wird wieder Fischer. Er geht wieder zurück ins alte Leben. Und auch schon als er mit Jesus unterwegs war, war er ab und zu Hause, hat vorbeigeschaut, hat bei seiner kranken Schwiegermutter einen Krankenbesuch gemacht. Jesus hat sie dann auch gleich geheilt, deshalb wissen wir das, aber wahrscheinlich waren sie ab und zu da. Und auch danach, nach der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, als Petrus dann unterwegs ist, um die Geschichte des Evangeliums weiterzusagen, da wissen wir auch, dass er eine Frau zumindest dabei gehabt hat. Das hatte Paulus mal geschrieben im 1. Korintherbrief. Es ist nicht ein Abschied für immer. Aber für eine Zeit lang. Für das Reich Gottes hat er, ich bin fast sicher, noch mehr hinter sich gelassen als nur seine Heimat und als nur die Menschen, die da daheim sind. Denn wenn man mal ein bisschen überlegt, wo der Petrus herkommt, wie er aufgewachsen ist, was er gelernt hat in seiner Jugend, in seiner Kindheit, dann hat er manches auch von dem, was er dort gelernt hat, hinter sich lassen müssen, als er sich Jesus angeschlossen hat. Das, wie er Glauben gelernt hat, die Dinge, die er für richtig gehalten hat und von denen er felsenfest überzeugt war, das musste er auch hinter sich lassen, als er mit Jesus gegangen ist. Das kann man immer wieder erkennen, wenn man solche Geschichten liest, wo der Petrus staunt und manchmal auch überhaupt nicht versteht, warum der Jesus sich auf eine bestimmte Weise verhalten hat, einfach weil er es anders erwartet hat. Er hat ein anderes Bild vom Messias im Kopf gehabt und das musste er erst mal hinter sich lassen. Also auch das kann man hinter sich lassen. Nicht nur Orte oder nicht nur Personen, sondern auch das, was man gelernt hat oder das, was man denkt, Einstellungen. Auch das fordert Nachfolge vielleicht manchmal, dass man da manches hinter sich lässt. Der Luther zum Beispiel, der hat es auch so erlebt. Der hat mal gesagt, als er schon ein bisschen älter war, in der Ewigkeit, da werde ich mich ein klein wenig schämen müssen, dass ich Gott nicht noch mehr Gnade zugetraut habe. Er hat im Laufe seines Lebens entdeckt, dass Gott gnädiger ist, als er eigentlich gedacht hat. Er hat sich von dem Gottesbild, das er in der Kindheit kennengelernt hat, lösen müssen, hat es hinter sich lassen müssen, um den gnädigen Gott erst richtig erkennen zu können. Das sind auch Dinge, die man hinter sich lässt als Nachfolger Jesu. Und spätestens jetzt sind auch Sie ganz persönlich mit angesprochen, selbst wenn Sie nicht vom Oberkirchenrat oder von einer Missionsgesellschaft in die weite Welt oder auf die Schwäbische Alb geschickt worden sind. Denn das kennen Sie vielleicht von sich selber schon auch, dass man das Reich Gottes im Laufe der Zeit anders entdeckt, als man es eigentlich erwartet hätte oder als man es gelernt hat. Dass es gleichzeitig bedeuten kann, dass man manches, was man gelernt hat oder was auch in einem drinsteckt, dass man das zurücklässt. Ich meine, spätestens wenn irgendwann der Tag kommt, an dem Sie oder auch ich diese Welt verlassen müssen, spätestens dann kommen wir nicht mehr drum rum. Dann werden wir unser eigenes zurücklassen müssen, inklusive Haus, wenn Sie eins haben, Familie, Kinder, Brüder, Schwestern. Das ist auch ein Zurücklassen und kein leichtes. Und ich hoffe, dass wir dann das Reich Gottes vielleicht nochmal ganz anders entdecken, als wir es erwartet haben, als wir es hier gelernt haben. Allerdings macht uns das Zurücklassen leichter? Die Aussicht drauf, dass wir nochmal ganz anders Gott kennenlernen? In der Schriftlesung vorher war es so. Der weiß, dass er deinen Schatz findet im Acker. Für den ist es auf einmal möglich, dass er all sein Hab und Gut hergibt und diesen Acker kauft, weil er weiß, was dieser Schatz ist. Oder diese kostbare Perle. Wenn man eine Ahnung davon hat, dann kann einem das natürlich ein bisschen helfen. Aber es macht einen Abschied oder ein Loslassen noch nicht leicht. Und ich glaube, das ist auch das Schwierige an diesem Predigttext, den wir da haben. Dieses Zurücklassen, das ist nicht leicht und vielleicht hört man das auch ein bisschen raus aus den Worten von Petrus. Und wenn Sie jetzt drüber nachdenken und sagen und denken, oh je, habe ich eigentlich überhaupt schon mal was zurücklassen müssen in meinem Leben? Oder blüht mir das vielleicht noch? Und kann ich das überhaupt? Vielleicht haben Sie auch schon schwere Abschiede erlebt, wo es wirklich schwer war, andere Menschen loszulassen. Heimat zurückzulassen. Vielleicht trifft Sie dieser Text ja gerade an einem ganz wunden Punkt, wenn Sie sagen, Abschiede und Loslassen, das ist irgendwie so gar nichts meins, das fällt mir nicht so leicht. Ich finde es auch immer wieder interessant, dass eben manche, die so ein Jahr ins Ausland gehen, dann auch sagen, je näher das Jahr kommt, oh, es ist doch nicht so leicht, das alles hier hinter sich zu lassen. Also es wäre logisch, dass es uns leichter fällt, Schweres zurückzulassen, wenn wir wissen, dass es uns schadet, was wir zurücklassen. Aber in dem Fall sind es ja keine Dinge, die uns schaden. Das sind ja Dinge, die uns eigentlich gut tun, Heimat zu haben, Menschen zu haben, Familie zu haben, auch Gott kennengelernt zu haben. Jetzt kommen wir zum Knackpunkt, nämlich wenn man aus diesem Text einen Anspruch an sich selber heraushört, eine Forderung, dann darf man jetzt nicht aufhören, daran weiterzudenken. Denn das wäre genau nicht das, was ich sagen will und was dieser Text sagen will. Aber das hört man so schnell aus diesem Text raus. Um zu verstehen, wie die Jünger darüber denken, finde ich, da müssen wir den Text mit in den Blick nehmen, der direkt davor steht. Und zwar in allen drei Evangelien, wo diese Szene geschildert wird, steht davor eine andere Geschichte und die kennen Sie alle. Die Geschichte von einem reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt und der fragt, was muss ich denn tun, dass ich mir das Heil sichern kann, dass ich ins Reich komme, ganz gewiss. Die Gebote, die halte ich schon alle, das habe ich alles schon drauf. Was fehlt mir noch, Jesus, was kann ich noch tun? Und Jesus antwortet, verkauf alles, was du besitzt und gib's den Armen. Und dann steht halt bloß, dass der Mann traurig weggeht. Im Prinzip, da ist eine ganz deutliche Forderung von Jesus. Alles verkaufen, alles loslassen, seinen ganzen Besitz, das Eigentum hergeben. Und dann geht er weg und ist traurig. Und jetzt wird es spannend, wie es dann weitergeht in dieser Geschichte. Als die Umstehenden das hörten, sagten sie, ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus antwortete, was menschlich gesehen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist für mich der Schlüssel auch zu unserem Predigttext. Was uns unmöglich ist, das ist Gott möglich. Es ist unmöglich für diesen jungen, reichen Mann, dass er seinen kompletten Reichtum hergibt. Es ist unmöglich für einen Menschen, dass er sich das Heil erarbeiten kann, selber erarbeiten kann, auch wenn er sich noch so sehr anstrengt. Wenn er sich auch anstrengt, von allem Irdischen sich frei zu machen, kann er sich das Reich Gottes trotzdem nicht erarbeiten. Und auch wenn er die größte Selbstdisziplin hätte und wenn er einen ganz ärmlichen Lebensstil hätte, wenn er tatsächlich alles, was er besitzt, verkauft, menschlich gesehen ist es trotzdem unmöglich, sich das Reich Gottes zu erarbeiten. Nur Gott ist es möglich. Den Menschen ist es unmöglich, aber Gott allein ist es möglich. Gott kann das möglich machen, dass wir uns nicht zu sehr an das Irdische hängen. Das ist keine Aufgabe an uns und auch keine Forderung, die Jesus uns hier stellt, sondern das ist ein Wunder, von dem er erzählt, dass Gott es möglich macht. Das ist das Entscheidende. Wir sind von Gott beschenkt und erfordert nicht von uns, einen Lohn zu bringen. Die Jünger stehen da und die sehen das, wie dieser junge Mann traurig weggeht. Und direkt danach blicken sie auf ihr eigenes Leben und dann stellen sie fest, das, was der nicht schafft, alles herzugeben, was er besitzt, das ist ja das, was wir getan haben. Wir haben unsere Familie hinter uns gelassen. Wir haben die Heimat hinter uns gelassen. Das, was uns unmöglich ist eigentlich, was nur Gott möglich ist, das haben wir erlebt. Die Jünger können da entdecken, dass Gott ihnen ein Wunder geschenkt hat. Gott hat an ihnen das Wunder getan, dass sie Frau und Kind und das ganze Eigentum die Zeit lang zurücklassen können, um Jesus nachzufolgen. Genau das, was dem reichen Mann so schwer fällt. Petrus ist an keiner Stelle von Jesus unter Druck gesetzt worden und schon gar nicht gezwungen worden. Jesus hat nie am Anfang gesagt, wenn du jetzt nicht sofort alles verlässt, dann wird es halt nichts mit dem Reich Gottes. Solche Forderungen stellt Jesus nicht. Jesu Berufung ist nie eine Drohung, sondern immer eine Einladung. Und beim reichen Jüngling ist es für mich auch keine Anklage, wenn Jesus diesem traurigen jungen Mann hinterher sieht und sagt, Mensch, wie schwer ist es doch für reiche Menschen in Gottes Welt zu kommen. Ich sehe da nicht viel Anklage drin, sondern vielmehr Mitleid. Mitleid mit dem, der traurig wird, als Jesus ihm zeigt und vielleicht auch auf harte Weise zeigt, dass er sich eben nicht selber erarbeiten kann und sich nicht selber absichern kann, ins Gottesreich zu kommen. Der muss erleben, dass es letztlich eben nicht selber schafft. Allein Gott ist möglich, was den Menschen unmöglich ist. Und deshalb kann man das auch von den Menschen nicht fordern, wenn es den Menschen gar nicht möglich ist. Das ist für mich der Schlüssel. Und das war für mich im Vorbereiten und im Ringen mit diesem Text, wo ich mir überlegt habe, wie kann Jesus eigentlich sowas sagen, war das für mich eine ganz entscheidende Stelle. Jesus verlangt nicht von uns, dass wir keinen Besitz mehr haben dürfen. Denn wenn wir diesen Text als Forderung lesen, dann wäre das die logische Konsequenz. Dann müssten wir eigentlich alles sagen, jetzt müssten wir unser teures Fahrrad verkaufen und den Wohnwagen und die Urlaubskasse müssten wir auch hergeben. Ist alles sinnvoll, wenn man Armen auch was abgibt von dem eigenen Wohlstand. Aber es darf kein religiöses Mittel sein, um sich das Reich Gottes zu verdienen. Das kann es gar nicht sein, weil wir es uns gar nicht verdienen können. Jesus fordert nicht die Christen auf, dass sie alle zu Bettelmönchen werden. Hat er nie gefordert. Und er sagt auch nicht, dass nur der ins Reich Gottes kommt, der Frauen und Kinder verlässt. Was wäre denn das für eine Forderung von Jesus, wenn man das so verstehen würde? Es wäre fatal, aber manche leiten das aus diesem Text ab. Wenn man eine Forderung rauslesen will, dann kommt man zu diesem Ergebnis und man kommt auch nicht drum rum. Aber für mich sind die Worte Jesu keine Forderung. Das Reich Gottes kriegt man nicht, indem man Forderungen erfüllt, sondern man kriegt es geschenkt. Und vermutlich ist das die neue Erkenntnis für diesen reichen jungen Mann. Und hoffentlich, ich wünsche mir, auch wenn es nicht dasteht, dass er das im Nachhinein auch hat erkennen können, dass das Reich Gottes weder mit seinem Ehrgeiz, Gebote zu halten, noch mit sonstigen Anstrengungen erarbeitet werden kann, sondern dass es ihm eigentlich schon geschenkt ist. Es ist Geschenk und nichts anderes. Ich bin sicher, dass Jesus nicht Familien auseinanderreißen will. Und ich bin auch sicher, dass er Müttern und Vätern nicht ihre Kinder wegnehmen will und damit auch im Sinn von ihrem Leben, den er ja in ihr Leben hineingelegt hat, in den er ihm Kinder geschenkt hat. Jesus hat ja auch nie Kranke, die er geheilt hat, aufgefordert, dass sie jetzt ihre Heimat verlassen und die Menschen, die da um sie sind und ihm nachfolgen. Das ist keine Forderung, die er an uns alle stellt. Das ist ein Geschenk, das die Jünger ganz besonders bekommen haben, dass sie das konnten. Es war ihnen deshalb möglich, dass sie ihre Heimat um Jesu Willen hinter sich lassen konnten. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil Gott ihnen dieses Wunder geschenkt hat. Mit ihm ist es tatsächlich möglich, das zu schaffen. Oder besser gesagt, er hat es ihnen möglich gemacht. Und an der Stelle eine kleine Zwischenbemerkung. Ich habe mich beim Lesen von dem Text dann schon auch gefragt, wie eigentlich die Frau von Petrus darüber gedacht hat, als der auf einmal weggegangen ist. Oder der Chef von dem Zöllner Matthäus, der sollte eigentlich am Zoll sitzen, aber auf einmal war er nicht mehr da. Was denkt der sich eigentlich? Oder wenn die beiden Zebedäus-Brüder aus dem Heimatort auf einmal weggegangen sind, was denken dann die, die zurückbleiben? Es gibt ja, wenn man etwas zurücklässt, immer auch welche, die zurückbleiben. Dann gibt es Kinder, die eben eine Zeit lang ohne ihre Väter groß werden oder Mütter, die ihre Söhne ziehen lassen müssen. Und gerade das fällt manchen ja auch so schwer, wenn eigene Kinder gehen. Man wird ja auch zurückgelassen. Davon steht in der Bibel leider nichts. Aber ich hoffe, dass auch die Familien, die zurückgelassen worden sind hier von den Jüngern, dass die das genauso, die müssen das ja genauso mittragen, dieses Loslassen. Ich hoffe, dass sie auch die Zusage vom Geschenk, dass die Geschenkzusage von Jesus auch für sie gilt, dass auch Gott ihnen möglich gemacht hat, ihre Männer oder ihre Söhne ziehen zu lassen und Jünger werden zu lassen. Denn das kann man auch noch von niemandem fordern, das kann man sich auch nur schenken lassen. Wenn man sich das Reich Gottes schenken lässt, dann ist es aber möglich. Dann kann man tatsächlich Dinge zurücklassen, von denen man es vielleicht selber nie gedacht hätte. Und vielleicht entdecken Sie bei sich in Ihrem Leben im Rückblick auch Dinge, die Sie ganz ohne Zwang zurückgelassen haben, um des Reiches Gottes willen. Da waren vielleicht irgendwelche Lebenspläne, die man zurückgestellt hat oder die man eben nicht verwirklicht hat. Oder vielleicht merken Sie in sich selber, in der eigenen Persönlichkeit, Umgangsformen, die manchmal so aus einem rausdrängen, aber die man nicht pflegen will, um des Reiches Gottes willen. Die man auch ein bisschen zurückhält. Ist auch nicht immer leicht. Oder vielleicht ist tatsächlich Geld, das man für andere Dinge eingeplant hatte und dann aber doch anders ausgegeben hat. Mir hat eine Freundin neulich erzählt, dass sie einer bedürftigen Frau spontan 400 Euro gegeben hat und sie hat wohl gewusst, dass sie das Geld nie wieder sieht. Und ihr Mann war nicht so davon begeistert. Es hat eine ordentliche Auseinandersetzung gegeben. Aber manchmal geht es, dass es gar keine große Hürde ist, sondern dass man es einfach gern gibt. Es kann Dinge geben, die man gern zurücklässt. In welcher Form auch immer, Gott kann es schenken, dass man manches im Leben zurücklassen kann. Und mit diesen Dingen im Kopf, da können wir dann auch wieder Paulus fragen, so wie es in der Parallelstelle steht, weil bei Matthäus steht da noch ein Satz mehr mit drin, nämlich, da antwortet Petrus und sprach zu ihm, 7, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, das ist noch das Gleiche. Und dann geht es aber weiter, was wird uns dafür zuteil, fragt der Petrus da. Oder anders gesagt, ja, ist es denn dann völlig umsonst, wenn wir unsere Familien hinter uns lassen und unsere Heimat hinter uns lassen, wenn es doch für das Reich Gottes uns gar nichts bringt? War es dann umsonst, mit dir mitzugehen, um des Reiches Gottes willen? Jesu Antwort ist für mich tröstlich und ermutigend gleichzeitig. Eben dieser Satz, es ist da der Satz in der Mitte, es ist niemand, der Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfängt, schon in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Es ist nicht nur so, dass wir darauf warten müssen, dass wir in der Ewigkeit dafür beschenkt werden. Das wäre ein kleiner Trost, dass man halt irgendwann später dafür entlohnt wird. Nein, auch jetzt schon wird uns viel geschenkt von Jesus. Nachdem ich am Freitagabend in meiner Heimat so geballt vor Augen geführt bekommen habe, was ich alles zurückgelassen habe, irgendwann vor ein paar Jahren, war ich gestern hier in der Kirche in einem tollen Hochzeitsgottesdienst und danach auf einem tollen Hochzeitsfest. Und da habe ich auch geballt gesehen, wie viele wunderbare Menschen ich kennenlernen durfte. Ist ja auch was Schönes. Das ist nur ein Beispiel und ich will jetzt nicht eins gegen das andere ausspielen, also Neckartal gegen Alp muss man jetzt nicht gegeneinander ausspielen, aber es zeigt mir, es ist ein Beispiel dafür, dass man, wenn man auch manches zurücklassen konnte, dass man dann eben auch schon hier mit ganz vielen Neuen beschenkt wird, dass man dann neue Begegnungen macht, dass man eine neue Heimat finden kann, dass einem ganz viel geschenkt wird, was sonst vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich bin sicher, dass diejenigen von Ihnen, die im Leben Dinge auch schon zurückgelassen haben, dass die auf jeden Fall in ihrem Leben auch Dinge finden, die ihnen geschenkt worden sind, ganz neue geschenkt worden sind und auch im Glauben. Dass es vielleicht manchmal gut war, auch Dinge hinter sich zu lassen, die man gewohnt war, wo man sich ganz sicher war. Und wenn man sich auf Neues eingelassen hat, hat man nochmal viel mehr geschenkt bekommen. Das kann uns geschenkt werden, schon hier. In der Lutherbibel, da steht über unserem Predigtext so eine Überschrift. Die haben ja in der Lutherbibel immer so Überschriften eingefügt, die im Original eigentlich nicht dastehen. Und über unserem Predigtext steht die Überschrift vom Lohn der Nachfolge. Und ich habe in der Vorbereitung gedacht, ich finde es falsch und ich finde es auch missverständlich. Denn das Reich Gottes ist eben kein Lohn für unsere Nachfolge. Es ist keine Belohnung für das, was wir alles tun oder bereit sind zu tun. Es ist eben kein Deal mit dem Himmel, den wir abschließen, dass wir sagen, ich tue das, ich bin stark genug, manches hinter mir zu lassen, aber dafür möchte ich doch gerne auch das Reich Gottes haben. So funktioniert es nicht. Wenn überhaupt, dann ist das Reich Gottes der Lohn für das, was Jesus getan hat. So stimmt es dann wieder. Und es ist interessant, wenn man nämlich direkt nach unserer Stelle weiterliest, direkt im Anschluss an die Antwort auf Petrus, in allen drei Evangelien kommt dann die dritte Leidensankündigung von Jesus. Und es passt genau ins Thema, denn da geht es auch ums Zurücklassen. Jesus selber wird seine Jünger auch zurücklassen. Er wird sie zurücklassen, so wie sie ihre Familien zurückgelassen haben. Er wird sie auch nicht für immer zurücklassen, er wird wiederkommen. Nach 3 Tagen kommt er zurück. Aber so lange werden sie spüren, wie das ist, wenn man zurückgelassen wird. Aber sie werden auch erleben, was es für einen Wert hat und was für ein großes Geschenk da drin liegt. Denn Jesus wird sie nur deshalb verlassen, um ihnen danach alles zu schenken. Die Ewigkeit in der ganzen Fülle. Die Begegnung mit dem Auferstandenen schon im irdischen Leben. Was kann man eigentlich mehr geschenkt bekommen? Das, was Jesus uns erworben hat, das schenkt er uns, seinen Nachfolgern. Das fordert er nicht, sondern er schenkt es uns. Deshalb dürfen wir uns schon heute darüber freuen. Schon hier in unser Leben. Auch mit allem Schwierigen, aber in unser Leben hinein legt er die Geschenke der Ewigkeit, die er für uns erworben hat. Es ist nicht unser Lohn, es ist sein Lohn. Und deshalb singen wir das jetzt auch gleich im nächsten Lied. Deshalb erkläre ich das auch, denn sonst könnte man es dort genauso missverstehen. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann, werden wir gleich singen im nächsten Lied. Das ist nicht unser Lohn. Das ist der Lohn für das, was er gemacht hat. Ja, er schenkt uns seinen Lohn. Und das zu wissen, das sollte uns hier eigentlich nicht unter Druck setzen und nicht irgendwelche Forderungen aufsetzen, sondern das sollte uns froh machen. Und selbst wenn wir am Ende unseres Lebens auf das Ende zugehen, wo wir dann tatsächlich wirklich alles Irdische und Eigene hinter uns lassen müssen, sogar unseren Körper und die Angehörigen, dann können wir das tun, um des Reiches Gottes willen, weil wir das Geschenk von ihm schon lange im Leben haben, weil er es möglich macht und uns das Wunder schenkt, dass wir das auch loslassen können. Amen.